Die Kinder. Dartmoor. Von Uwe W. Apelbe. Kurz hinter Newton Abbott verdunkelte sich der Himmel. Gleichzeitig fiel das Radio aus. Erics verzweifeltes Drücken und Zerren an den Tasten half nichts, der Kasten schwieg. Vor ihm bauten sich die Hügel des Moores auf und nun war er der Möglichkeit beraubt, einen Wetterbericht zu empfangen. Am letzten Rastplatz hatten Reisende vor starken Stürmen und Wolkenbrüchen gesprochen und die Aussicht, in ein Unwetter hineinzufahren, machte ihn nervös. Die Gegend war für ihre plötzlichen Wettereinbrüche bekannt. Die Straßen waren so schmal, dass man entgegenkommenden Wagen ausweichen musste. Links und rechts behinderten Hecken und Sträucher die Sicht und webten ein festes Dach aus Zweigen und Ästen über die Straße. Ab und an riss der Vorhang aus sattem Grün auf und gab den Blick frei auf Täler und Hügel. Das rote Ziegeldach einer alten Farm erinnerte daran, dass die Gegend bewohnt war. Im Schatten einer dahinziehenden Wolke trieb ein junger Mann mit einem Stock in der Hand Kälber vor sich her. Der junge Kerl war traditionell, fast altmodisch, in Pumperhosen und Leinenhemd gekleidet und marschierte barfuß hinter den ausgelassenen Tieren. Ein idyllisches Bild, eingerahmt durch die eng gewachsenen Büsche und Bäume. Verblüfft verlangsamte Eric seine Fahrt, um sich den Jungen genauer anzuschauen. Doch der Bauernjunge und die Tiere waren schon hinter der Mauer aus Blättern und Ästen verschwunden und übrig blieb nur das Gebäude des Hofes, karg und schäbig, mit einem verrosteten Traktor davor. Im gleichen Augenblick überholte hupend ein Jeep und ermahnte Eric, sich wieder auf die schmale Straße zu konzentrieren. Wenige Meter weiter erwartete ihn die nächste Überraschung. Hinter einer scharfen Kurve erhob sich plötzlich steil und mächtig, mitten zwischen den Bäumen ein alter Wachturm, aus grauem Stein erbaut. Oben auf der Aussichtsplattform stand eine hochgewachsene, schlanke Gestalt. Wie zum Gruß hob sie ihren Arm, doch im selben Moment donnerte ein LKW mit lautem Gepolter die Straße hinunter. Erics Wagen schlitterte, er musste bremsen und gegenlenken, um nicht von der Straße zu kommen. Sein Vorderrad stieß gegen einen Stein und für einen Moment verlor er die Kontrolle über das Lenkrad. Äste kratzten über das Dach seines Wagens. Es hörte sich an, als würden eiserne Bürsten über den Lack fahren. Eric fluchte, blickte zurück, um sich das Nummernschild zu merken und wäre beinahe erneut von der Straße abgekommen. Er stoppte den Wagen, öffnete das Fenster, atmete durch. Unverständlich, dass solche Seitenstraßen von Lastwagen genutzt wurden. Oder gab es keinen anderen Weg auf das Moor? Vögel flatterten auf und in der Ferne hörte er leises Donnerrollen. Eric blickte hoch und erkannte kurz einen Strauß aus bunten Gefieder, der hinter den Baumwipfeln verschwand. Der blaue Himmel, der wie ein Mosaik durch die Kronen der Bäume schimmerte, verdunkelte sich und wieder hörte er Donnerschläge, diesmal jedoch nah und laut. Eric schloss das Fenster und startete den Wagen erneut. Er lenkte den Wagen so weit wie möglich an den Rand der Straße und fuhr in gemäßigtem Tempo weiter. Unvermittelt setzten heftige Regenfälle ein. Laub vermengt mit Schmutz prasselten gegen die Windschutzscheibe. Auf einen Schlag sah Eric nur noch wenige Meter weit. Hilflos kämpften die Wischer gegen die Wassermassen. In Sekundenschnelle bildeten sich schnell fließende Bäche auf der Fahrbahn und trieben Äste und Schlamm den Hügel hinunter. Eric reduzierte noch mehr das Tempo. Wie graue Schatten sprangen zwei Rehe auf die Fahrbahn, blieben am Rand stehen und betrachteten mit großen Augen und ohne die geringste Scheu, wie sich der Wagen langsam und vorsichtig die enge Straße hinauftastete. Sie erinnerten an die mondänen Zuschauer einer alpinen Sportveranstaltung. Wenige Kurven weiter endete der Wald plötzlich und vor ihm lag eine offene Heidenlandschaft unter einem tiefen, grauen Himmel. Er hatte das Moor erreicht. Erleichtert steuerte Eric den Wagen in eine Parkbucht am Rande der Straße und stieg aus. Hier oben war der Regen weniger heftig und ein leichter Wind wehte angenehm kühles Wasser in sein Gesicht. Er kramte in der Jackentasche nach einer Zigarette. Als er schließlich die Streichhölzer aus seiner Innentasche fischte, bemerkte er, dass seine Hände zitterten. Bei seiner morgendlichen Abreise aus London hatte er sich die Packung Silk Cut an der Tankstelle gekauft. Die erste Packung nach Jahren. Der Tabak schmeckte scheußlich und hinterließ den Geschmack von Asche im Mund. Trotzdem zog er den Rauch tief ein, während er sich umschaute. Vor ihm lag das Moor mit seiner Heidenfläche und Granitformation. Direkt unter ihm lag das grüne Tal, das er eben vom Auto aus gesehen hatte. Zwischen den sanften Hügeln sah er die Farm, ein langgestrecktes Haus, ein betonierter Hof, zwei Scheunen und eine Holzhütte. Seltsamerweise konnte Eric den grauen Turm nirgendwo entdecken. Er musste irgendwo versteckt im angrenzenden Waldstück liegen. Vom Moor her schob sich eine dichte Regenwand in das Tal hinein. Die Farm wurde förmlich verschluckt. Er sah den Regen wie ein dichtes Fischernetz über das Dach und den Hof hinweg gleiten. Hier oben auf dem Plateau hingegen hingen die Wolken so tief, dass sie in einer Mischung aus Regen und Dunst übergingen. Einige Sträucher und verkrüppelte Bäume streckten ihre Finger in diese milchige Brühe hinein. Schon bald würde man nur noch wenige Schritte weit sehen können. Irgendwo begrüßten Schafe den Nebel mit lautem Geblöke. Die Tiere selber konnte er schon nicht mehr kennen. Die Zigarette war nur noch ein feuchtes Stück Papier, das an seinen Lippen hing, und er spuckte den Rest Tabak aus. Er verfluchte Hartmann. Seinetwegen war er seinem alten Laster erneut verfallen. Wegen ihm hatte er diese unangenehme Reise machen müssen und stand nun in dieser unwirtlichen, nassen Gegend. Während der ganzen Fahrt hatte er es vermieden, an Hartmann zu denken. Was einfach gewesen war, hatten doch die Route und der dichte Straßenverkehr seine ganze Konzentration erfordert. Jetzt fiel sein Blick auf den schwarzen Koffer mit dem Geld, den er zwischen Beifahrersitz und Rückbank gequetscht hatte. Eine Banderole mit dem aufgedruckten Signum der Bank verwandelte das unförmige Ding in einen offiziellen Gegenstand. Hatten nicht solche Koffer in altmodischen Agentenfilmen immer eine tragende Rolle? Er musste lachen. Zumeist wurden die Kofferträger ja hinterrücks erschossen. Unwahrscheinlich bei einem anerkannten Investmentbanker. Er schaute sich um. Der Regen hatte sich in feuchten Dunst aufgelöst und aus dem Tal stiegen langgezogene Nebelschwaden auf, wie der Rauch unzähliger Dampflokomotiven. Bald schon würden dichte Nebelschwaden wie nasse Tücher über dem Moor liegen. Hinter einem flachen Stück Heide türmten sich graue Granitblöcke übereinander, für die das Dartmoor so bekannt war. Der Himmel darüber wirkte so schwer, dass man den Eindruck hatte, er würde die Steinhaufen erdrücken. Seltsam, dass sich Menschen diese Gegend als Urlaubsziel aussuchten. Hartmann hatte sich in einem Nobelrestaurant am Rande des Moores eingeschrieben. Warum er ausgerechnet das Dartmoor gewählt hatte, blieb für Eric unergründlich. Eine Vorstadt mit Zugang zur Autobahn und nahem Flughafen oder eine Hafenstadt an der Südküste wären die bessere Wahl gewesen. Das Moor kam ihm wie eine Falle vor. Wurde man hier gestellt, gab es kein Entkommen mehr. Nun, Hartmann bestimmte, und er schien es nicht als ratsam anzusehen, ihn in seine Überlegungen einzubeziehen. Gestern Abend war die erlösende Nachricht auf dem Anrufbeantworter gewesen. Der Parkplatz direkt unter den Felsen von High Tor, nicht weit von Hartmanns Hotel, wurde als Treffpunkt angegeben. Die Sache war also glatt verlaufen. Sicherheitshalber tätigte Eric danach ein paar Anrufe mit einigen entscheidenden Personen, um keine unangenehmen Überraschungen zu erleben. Niemand schien etwas zu ahnen. Auch die Auszahlung der Geldsumme am heutigen Morgen, direkt nachdem die Schalter geöffnet hatten, bereitete, obwohl hohe Bargeldzahlungen heutzutage eigentlich unüblich waren, keinerlei Komplikationen. Man kannte und vertraute ihm. Eric kramte eine Karte aus dem Handschuhfach, breitete sie auf dem Dach des Wagens aus. Hier auf dem Moor wollte er nicht einzig auf die gellende Anweisung eines Navigationsgerätes angewiesen sein. Der Weg war nicht mehr weit, in weniger als einer Stunde könnte er da sein. Viel zu früh. Er würde Hartmann erst gegen 7 Uhr treffen. Vielleicht sollte er vorher noch irgendwo etwas essen. Wenn alles wie geplant verlief, könnte er ohne große Anstrengung am späten Abend in Weymouth sein und morgen früh die erste Fähre nach Guernsey nehmen. Er würde als ein Tourist unter vielen die Kanalinsel am späten Vormittag betreten. Dort, mitten im Meer, zwischen Reichen und Schönen, würde niemand Fragen wegen des Geldes stellen. Die Kanalinseln waren die Schweiz des Königreichs. Zwar ohne Berge, aber eben wie der Alpenstaat mit Flughafen ausgestattet, von denen man in die verborgensten Winkel der Welt reisen konnte. Wohin Hartmann sich zurückziehen wollte, bis die Turbulenzen am Finanzmarkt vorbei waren, wusste Eric nicht. Wahrscheinlich würde er sich irgendwo einen Cottage abgelegen von der Hauptstraße niederlassen. Irgendwo im Norden, vielleicht im Grenzgebiet zu Schottland. Er konnte sich Hartmann nicht außerhalb Englands vorstellen. Dieser verrückte Deutsche war vernarrt in das Königreich.
»Nehmen Sie mich ein Stück mit?«
Eric fuhr erschrocken herum. Der Junge stand nur wenige Meter von ihm entfernt. Er war geradezu aus dem Nebel herausgetreten. Langes, nasses Haar hing in das bleiche Gesicht hinein und verdeckte seine Augen. Der Kerl trug kein einziges Stück trockene Kleidung am Körper und zitterte am ganzen Körper. Er sah aus, als wäre er in den Fluss gefallen. »Woher kommen Sie?« Eric faltete hastig die Karte zusammen, warf sie in den Innenraum des Wagens und trat dem Jungen einen Schritt entgegen.
»Nehmen Sie mich ein Stück mit?«
fragte der Junge erneut, im gleichen apathischen Ton, ohne sich zu bewegen.
»Was ist mit Ihnen geschehen?«
Der Bursche konnte sich kaum noch auf den Beinen halten und die Kleidung war und über mit Schmutz und Dreck beschmiert. An seinen nackten Unterarmen erkannte Eric blaue Flecken. Der Junge war nicht nur unterkühlt und wahrscheinlich so gerade am Ertrinken gewesen, sondern auch geschlagen, vielleicht sogar misshandelt worden. »Nur der Regen und der Nebel«, sagte der Junge, so leise und dünn, dass man es kaum hören konnte. Dabei hatte er große Schwierigkeiten, aufrecht stehen zu bleiben.
»Nun sehen Sie, ich fahre nicht weit, eigentlich nur bis zum Hightor.«
Eric dachte an den Koffer zwischen Beifahrersitz und Rückbank, an Hartmann, der auf ihn wartete, und an die geplante Flucht. Plötzlich war es eine Flucht zur Kanalinsel. Der Junge reagierte nicht, er starrte Eric an, scheinbar bewegungsunfähig, und obwohl sich seine Lippen bewegten, sagte er kein einziges Wort. In diesem Augenblick hielt ein großer Geländewagen direkt neben der Parkbucht. Die Fahrertür wurde aufgestoßen und ein Mann in einem Abendanzug beugte sich aus dem Wagen heraus.
»Brauchen Sie Hilfe?«
Hinter der Windschutzscheibe saß eine Frau im mittleren Alter in einem schicken Abendkleid und starrte neugierig herüber.
»Nein, nein«, rief Eric und winkte abwehrend mit der Hand. »Alles unter Kontrolle.«
Er eilte zu seinem Wagen, öffnete den Kofferraum und holte eine Decke raus.
»Komm her«,
sagte er bemüht väterlich und legte dem Jungen die rotbraun karierte Decke über die Schulter. Der Junge nickte, sprach aber immer noch nicht. Eric nahm ihn beim Arm und schob ihn Richtung Wagen. Der Junge musste stundenlang durch die Gegend geirrt sein, seine Haut war kalt wie Eis. Das laute Knirschen von Schuhen auf Kies signalisierte Eric, dass der Mann aus seinem großen Geländewagen ausgestiegen war. Vorsichtig führte Eric den bibbernden Jungen zu seinem Wagen.
»Gleich wird dir wärmer«, sagte Eric und rief zu dem Paar hinüber. »Alles in Ordnung, ich weiß, was ich zu tun habe, ich kenne mich in der Gegend aus.«
Eric öffnete die Beifahrertür seines Autos, hilflos und umständlich, als hätte er noch nie in einem Auto gesessen, kletterte der Junge auf den Sitz. Erics Blick fiel auf dessen Füße. Der Junge trug keine Schuhe und die Haut war über und über mit Schlamm bedeckt. Auch fiel ihm die altmodische Pumphose auf, die der Junge anhatte. Sowas trug man nur auf Kostümfesten. Als der Junge endlich im Beifahrersitz saß, fiel sein Kopf zurück, wie der einer Puppe, und er schloss erschöpft die Augen. Der arme Kerl muss vollkommen erledigt sein. Umsichtig legte Eric ihm den Sicherheitsgurt an. Dabei stach ihm der scharfe Geruch von Moder und getrocknetem Schlamm in die Nase, so als käme der Junge gerade vom Torfstechen.
Der Mann stand noch immer bei seinem Wagen und schaute zu ihnen herüber. Eric winkte erneut zur Beruhigung. »Er ist nur in den Fluss geplumpst«, rief er laut. »Es ist nichts geschehen. In 10 Minuten sitzt er vor einem warmen Feuer.« Das Schließen des Kofferraums, das Öffnen der Fahrertür, das Platzieren hinter dem Lenkrad und schließlich das Starten des Wagens, all das schien unter den Augen des neugierigen Geländewagenfahrers eine Ewigkeit zu dauern. Vorsichtig steuerte Eric das Auto aus der Parkbucht. Seine Hände zitterten leicht und er musste aufpassen, dass er den Motor nicht abwürgte. Nun stieg auch die Frau aus. Mit einer Hand hielt sie ihr langes, elegantes Abendkleid hoch und in der anderen trug sie eine reich verzierte Handtasche. Mit weit aufgerissenen Augen verfolgte sie, wie Eric den Wagen auf die Straße steuerte. Ihr Anblick mit hochgerafftem Kleid und feinen Stöckelschuhen, die in trüben Pfützen versanken, hatte etwas Absurdes an sich. Fast hätte Eric gelacht, wäre da nicht die blanke Furcht, ja sogar Ekel, im Gesicht der Frau zu sehen. Als hätte sie etwas Entsetzliches beobachtet und nicht nur einen älteren Mann, der einen durchnässten Jungen in ein Auto half. Kurz bevor die beiden aus dem Rückspiegel verschwanden, konnte Eric sehen, wie der Mann sein mobiles Telefon aus der Jackentasche holte. »Mist, das hat gerade noch gefehlt«, fluchte er und drückte auf das Gaspedal. Erst hinter den nächsten beiden Kurven, die eng hintereinander lagen und bei denen er Schwierigkeiten hatte, die Spur zu halten, reduzierte er das Tempo. Er blickte erneut in die Rückspiegel. Niemand folgte. Eben hatte er auf der Karte eine kleine Siedlung, vielleicht auch nur ein Gehöft, nicht weit von der Hauptstraße entfernt entdeckt. Er beschloss, den Jungen dorthin zu bringen. Es schien der einzige Ausweg. Sicherlich wäre man bereit, den Jungen zu versorgen. Er brauchte nur eine griffige Erklärung, um unnötige Fragen zu vermeiden. Nach ungefähr 100 Metern wies ein hölzerner Wegweiser, von Wind und Wetter fast in eine horizontale Lage gedrückt, auf die Abzweigung. Unmöglich, den angezeigten Namen zu entziffern. Eric folgte dem Teerweg, der schon bald in einem mit Kies spärlich bedeckten Feldweg mündete und direkt in ein Wäldchen aus verkrüppelten Buchen führte. Der Junge auf dem Beifahrersitz hatte noch immer die Augen geschlossen. Seine Arme baumelten leblos am Körper hinunter und der Kopf schwankte willenlos mit den Bewegungen des Wagens hin und her. Er schien tief und fest zu schlafen. Das Wäldchen war nicht mehr als eine dünne Ansammlung von knorrigen Bäumen und Büschen. Schon nach wenigen Metern öffnete sich vor ihm ein kleines Tal mit einem weitläufig angelegten Bauernhof in der Mitte. Zwischen den Gebäuden erhob sich ein Turm, ähnlich dem eines mittelalterlichen Wachturms, wie man ihn von alten Abbildungen kannte, und vor dem ersten Gebäude glaubte Eric, die Reste einer Wehrmauer zu erkennen. Dahinter lag ein Fichtenwald, dunkel wie ein Wall. Konnte das der Turm sein, den er auf der Hinreise zwischen den Bäumen gesehen hatte? Langsam steuerte Eric den Wagen die steinige Straße hinunter, immer darauf bedacht, nicht mit den großen Brocken, die den Weg vom dicht gewachsenen Heidekraut abgrenzten, zu kollidieren. Der Regen hatte wieder zugenommen, Dunst stieg förmlich aus den feuchten Ritzen und Gräben der Erde auf und das Tageslicht verschwand langsam am Horizont. Das flache Tal füllte sich mit Dunkelheit. Eric kroch im Schneckentempo den Hügel hinunter. Sicherlich war die Strecke schon seit Jahren nicht mehr regelmäßig befahren worden. Der Weg war eigentlich nur für große Schleppfahrzeuge wie Traktoren geeignet. Kurz überlegte Eric anzuhalten und zum Gehöft zu laufen. Doch der Junge neben ihm gab leise Schmerzenslaute von sich. Gar nicht daran zu denken, ihn über eine weite Strecke zu tragen. Erics Blick fiel auf die Uhr neben dem Tachometer. Die Zeit war schnell vorangeschritten. Wenn er den Jungen nicht bald los wurde, versäumte er das Treffen mit Hartmann. Dann wäre alles umsonst gewesen. Nur Hartmann hatte das Wissen, wie man die seltsamen Kontobewegungen, die Eric in den letzten Tagen hatte durchführen lassen, kaschieren konnte. Ohne Hartmann war er nur ein ordinärer Dieb auf der Flucht. Ohne Hartmann hatte er keine Chance. Eine zerfallene Mauer, eigentlich nur ein Haufen aufeinander getürmter Steine, tauchte am Wegesrand auf. Sie war an vielen Stellen löchrig und über mit Moos bewachsen. Erik bekam Zweifel, ob der Bauernhof überhaupt bewirtschaftet wurde. Wenn er niemanden antreffen würde, wäre er gezwungen, den Jungen einfach am Wegesrand liegen zu lassen. Zu seiner großen Erleichterung flammte kurz unter dem Giebel des Haupthauses ein Licht auf und die Umrisse eines Fensters wurden sichtbar. Auch glaubte er, Gestalten auf dem Hofgelände zu sehen. Dick eingepackt in Ölzeug gegen den Regen sah er menschenähnliche Schatten, die zwischen den Stallungen hin und her eilten. Es gab also noch eine Chance, alles zu richten. Plötzlich riss der Junge die Augen auf und gab einen langgezogenen Schrei von sich, hoch und schrill wie ein Vogel, der einen Warnruf ausstößt. Erik trat erschrocken auf die Bremse. Mit einem Ruck kam der Wagen zum Stehen. Mit offenem Mund und weit aufgerissenen Augen starrte der Junge Erik an und seine Hände erhoben sich, als wollte er etwas abwehren, etwas Bedrohliches. Nahes und seine Stimme steigerte sich schnell, wurde schrill und spitz, aber kein menschlicher Laut drang aus diesem Schlund, sondern das Gejaule eines verängstigten Tieres. Und dann geschah etwas Furchtbares. Der Schrei verstummte mit einem Schlag und die Augen des Jungen schlossen sich. Und sein Kopf fiel in den Sitz zurück und er begann, zuerst langsam und leise, dann schnell, immer heftiger zu würgen. Sein ganzer Körper schüttelte sich, bis er schließlich eine schwarze, dickflüssige Masse erbrach, wie dunkle Erde, vermischt mit Blut und Wasser. Ein großer Schwall goss sich über den dünnen, ermatteten Körper und ein beißender Gestank nach Verfaultem verpestete die Luft. Erik riss die Tür auf und sprang aus dem Wagen. Ohne sich umzudrehen, rannte er dem Hof entgegen, schrie um Hilfe, winkte wirr mit den Armen. Das schreckliche Röcheln des verletzten Jungen folgte ihm. Es war so laut, dass man es durch das gesamte Tal hören konnte. Warum erschien denn niemand, um zu helfen? Erik schrie lauter, rannte schneller, rief nach einem Arzt, winkte mit einem Taschentuch, um die Aufmerksamkeit der Leute, die auf dem Hof gebückt ihre Tagewerke nachgingen, auf sich zu lenken. Niemand reagierte. Über ihm krächzte plötzlich ein Raubvogel auf. Erik blieb stehen und blickte in den verregneten, trüben Himmel. Der Vogel kreiste über seinem Wagen, als wäre auf der Suche nach Beute. Die Beifahrertür des Autos war nun ebenfalls weit aufgestoßen. Der Wagen sah hilflos aus, wie ein Tier, das sich mit ausgestreckten Läufen totstellte. Neben der offenen Beifahrertür lag ein dunkles Bündel auf dem Boden. Unglaublich, dass der Junge die Kraft gefunden hatte, die Tür zu öffnen. Über dem Wagen erschienen weitere Raubvögel. Sie erinnerten an Geier, die über Aas kreisten. Erik löste sich von dem Anblick und lief auf den schlammigen Hofplatz. Niemand war zu sehen. Das Gehöft wirkte verlassen. Das Licht unter dem Giebel des Haupthauses war erloschen. Alles war still. Selbst der Regen schien hier zwischen Haus und Stallung leise, fast verstohlen zu fallen. Erik sah sich um. Die Tür zum Haupthaus war verschlossen und die meisten Fenster waren verriegelt. Kein Licht drang durch die hölzernen Läden. Links vom Haus lagen zwei Stallungen, flache, langgezogene Gebäude, deren Tondächer aufgerissen und löchrig waren. Vor dem hinteren Stall stand ein Pferdegeschirr, alt und verrostet. Kein Zweifel, das Gehöft war schon seit langem verlassen. Hinter dem Haupthaus erhob sich der Turm, ebenfalls halb verfallen. Große Lücken im Gemäuer zeugten davon, dass er schon seit Jahrzehnten nicht mehr benutzt worden war. Trotzdem hing dort oben an einem Mast eine gelbe Fahne und Erik glaubte für einen Augenblick eine Gestalt hinter den Zinnen zu sehen. Er hob den Arm, rief um Hilfe. Natürlich antwortete niemand, nur der Regen nahm erneut zu. Erik eilte zum Haupthaus, rüttelte an der Tür. Vielleicht fand er im Haus ein paar Decken oder andere nützliche Dinge, wie eine Schaufel, um den armen Kerl zu begraben. Zu seinem Erstaunen und seiner Erleichterung antwortete eine Frauenstimme aus der Tiefe des Hauses.
»Einen Moment bitte, ich komme schon.«
»Beeilen Sie sich, ich habe einen Verletzten in meinem Wagen«, rief Erik und zerrte unnötigerweise weiter in der Tür, als sich diese aber schon öffnete und eine junge Frau mit einer großen Öllampe in den Händen ihn erstaunt anschaute.
»Sind Sie vom Weg abgekommen?«
Rufen Sie einen Arzt und einen Priester. Ohne zu fragen, ob er eingelassen werde, trat Eric in den Raum. Der Raum war kaum erleuchtet, schwere Holzbalken stützten eine niedrige Decke und die Fenster waren verriegelt. Ein schwaches Feuer, eigentlich nur ein paar glühende Äste, glimmte in einem riesigen Kamin. Auffallend die wuchtige Tür daneben, mit einem Balken als Riegel. Wahrscheinlich ging es dort direkt zum Stall. Es gab kaum Möbel, lediglich einen mächtigen Tisch, auf dem ein tönerner Krug mit Becher stand. Ein paar Stühle und eine vereinfachte Bank vor dem Feuer. Nirgendwo eine Lampe, nicht einmal eine Kerze und scheinbar kein elektrisches Licht. Verwirrt schaute er die Frau an. »Aber wie können Sie so abgelegen leben?«
»Wir haben keinen Priester, wenn Sie das meinen«, sagte die Frau und ging hinüber zu dem Tisch in der Mitte des Raumes.
Langsam und vorsichtig stellte sie die schwere Öllampe auf die Holzplatte.
»Und der nächste Arzt ist Stunden entfernt. Da müssen Sie nach Tavistock, und das schaffen Sie heute nicht mehr, nicht bei diesem Wetter.«
Sie sprach einen schweren, altertümlichen Akzent und es dauerte ein wenig, bevor Eric verstand.
»Was erzählen Sie da? Es muss doch einen Weg geben, einen Arzt zu informieren. Da draußen liegt ein Junge im Sterben.«
Brauste er auf und zeigte hinaus auf das Moor.
»Setzen Sie sich«, sagte die Frau ruhig, aber mit strengem Unterton. »Die Knechte werden sich der Sache annehmen. Sie haben genug getan. Sie sind weit gereist. Kommen Sie ans Feuer und wärmen Sie sich.«
Sie nahm einen Holzscheit vom Stapel neben dem Kamin und warf ihn auf das Feuer. Sofort loderte die Flamme auf.
»Treten Sie näher. Sie sind ja ganz durchnässt.«
Eric schaute die Frau verwundert an. Sie schien nicht verstanden zu haben, was er gesagt hatte. Das Leben des Jungen konnte ihr doch nicht egal sein. Und doch, die Frau deutete mit einer solchen Bestimmtheit auf die Bank vor dem Feuer, dass er, wenn er auch zurückhaltend und unsicher, ihrer Anweisung folgte. Erst jetzt betrachtete er die Frau genauer. Sie trug ein dunkles, geschlossenes Leinenkleid, das ihr bis zu den Fersen reichte. Darunter ragten nackte, schmutzige Füße hervor, groß und unförmig und mit ungepflegten, spitzen Nägeln. Auch ihre Hände waren nicht sauber, wenn auch sehr zierlich. Sie trug keinerlei Schmuck, weder eine Kette noch einen Ring oder eine Haarspange, was Eric für eine Frau ihres Alters als sehr ungewöhnlich empfand. Auch war ihr hübsches, klassisch geformtes Gesicht frei von jeglicher Schminke. Sie hatte weder Lippenstift noch Rouge aufgetragen. Dabei hätte ihr ein wenig Farbe gut getan, denn sie war außergewöhnlich bleich, fast weiß. Am auffälligsten waren ihre Augen. Vom dunkelsten Braun in der gleichen Farbe wie ihr schulterlanges Haar und mit langen, spitzen Wimpern. Bestimmt und sicher in ihrer Gesten und Bewegungen war sie groß und schlank und ihr üppiger Busen, der sich deutlich unter dem eng geschnürten Kleid abzeichnete, empfand er irritierenderweise als erregend. Kein Zweifel, sie war die Herrin auf diesem Hof.
»Gefall ich Ihnen?«
In dem bleichen Gesicht fand sich der Ansatz eines Lächelns. Eric sah verlegen auf den Boden. »Verzeihen Sie mir«, sagte er.
»Sie haben Glück, dass mein Vater heute nicht hier ist.«
Sie wies ihm den Platz am Ende der Bank zu. Er würde es einem Fremden nicht erlauben, seine Tochter so anzustarren.
»Mir hingegen macht das nichts aus.« »Leute wie Sie können mir nicht gefährlich werden. Im Gegenteil, Ihre Verdorbenheit macht Sie interessant. Sie sollten wissen, Menschen langweilen mich nämlich schnell. Doch jemand, der sich für die Brüste einer Fremden interessiert, obwohl sein Kumpel nur wenige Meter entfernt am Sterben liegt, das ist etwas anderes.«
In diesem Augenblick polterten lautstark Schuhe auf dem Holzboden. Eric drehte sich herum, ein mächtiger Kerl, breitschultrig, ungeschlachtet, mit langen, verfilztem Haaren eingeschlagen, in einem schäbigen Mantel, stand am Türrahmen. Ein Geruch von Pferdemist, Schweiß, Schnaps und Urin umgab ihn und in der linken Hand nichts anderes als eine dreckige Pranke hielt er eine geöffnete Flasche. Die rechte Hand aber fehlte ganz, dort war nur ein metallener Stumpf zu sehen, grob auf dem Unterarm gepropft. Der Kerl gab einen gröhlenden Laut von sich, der entfernt an Schweinegrunzen erinnerte, und dabei zog er die dicken Lippen zurück und eine Reihe von gelben, spitzen Zähnen wurde sichtbar. Die Frau ging zu ihm rüber, redete mit sanfter Stimme mit ihm und zeigte mit dem Finger nach draußen, dorthin, wo Erics Wagen stehen musste. Der Mann blickte in die Richtung, in der die Frau zeigte, und nickte. Sie strich ihm anerkennend durch das Haar, küsste seine Stirn. Der Kerl trat hinaus, zog die Tür hinter sich zu. »Ich habe ihn zu ihrem Freund geschickt. Er wird sich um ihn kümmern«, sagte sie zu Eric, nahm den Krug vom Tisch und füllte einen Becher mit einer bernsteinfarbenen Flüssigkeit. Sie reichte Eric den Becher. »Trinken Sie, es ist guter Met.«
»Vielen Dank, aber ich sollte doch besser Ihrem Knecht folgen«, sagte Eric und wollte sich von seinem Platz erheben. Die Frau sah ihn streng an.
»Ich habe Ihnen doch gesagt, dass man sich um Ihren Gefährten kümmert. Bleiben Sie sitzen und leisten Sie mir etwas Gesellschaft. Wir haben selten Besuch.«
Der Met schmeckte süß wie Zucker und war schwer wie wilder Honig. Doch der scharfe Nachgeschmack zeigte, wie viel Alkohol in ihm steckte. Eric stellte den Becher nach dem ersten Schluck zur Seite. Die Frau schüttelte den Kopf. Ihrem Blick schien man nicht zu entkommen. Eric setzte den Becher wieder an seine Lippen. Erst als er den gesamten Becher geleert hatte, schien sie zufrieden. Sie setzte sich neben ihm auf die Bank. Sie roch nach Pferd oder einem anderen Tier, und obwohl ihre Haut so bleich wie Kalk war, ging eine große Wärme von ihr aus. Oder war es der starke Met, der ihm in den Kopf gestiegen war?
»Sie wohnen hier alleine mit Ihrem Vater?«
»Mein Vater ist oft weg, um Angreifer zu verjagen. Das sind dann noch die Knechte, doch die sind immer hungrig und denken nur an sich selber. Sie machen viel Arbeit, es sind grobe Kerle und schnell zu verängstigen. Ein Wolf reicht aus, um sie in Panik zu versetzen. Auch sind sie ungehorsam, wie alle aus ihrem Geschlecht.«
Irgendwo hinter den Holzwänden hörte man mehrmals einen dumpfen Laut, so ob Stein gegen Stein geschlagen wurde. Ansonsten war es vollkommen still. Selbst das Prasseln des Regens gegen das Dach war verstummt.
»Ist das Land groß, das Sie bewirtschaften?«
Sie füllte ihren Becher wieder mit Met auf und kam ein Stück näher an ihn herangerückt. Der unangenehme Tiergeruch vermischte sich nun mit dem süßlichen Aroma des Honigweines.
»Der Boden gibt nichts her. Wir sind zu nah am Moor. Torf stechen, das kann man hier. Aber was anbauen? Was soll hier schon wachsen? Wir sind nur wegen der Knechte hier. Ohne sie wären wir schon lange fortgegangen. Ich würde gerne einmal die Stadt sehen. Man sagt, in Tavistock haben sie Brunnen direkt in der Küche und die Straßen wären dank großer Laternen auch nachts hell wie der Tag.« Die Bemerkung mit dem Brunnen verwirrte Eric. Konnte es sein, dass sie kein fließendes Wasser kannte?
»Sie waren noch nie in der Stadt?« fragte er.
Sie schaute versonnen in die Flammen.
»Nein«, sagte sie.
Er glaubte in ihrem Blick so etwas wie Sehnsucht oder Verletzlichkeit zu sehen.
»Es wäre auch nicht gut. Ich gehöre da nicht hin. Meine Aufgabe ist, auf die Knechte aufzupassen.«
Sie nahm ihm seinen Becher aus der Hand und füllte ihn. Er glaubte in ihren Augen einen leichten Glanz zu sehen. Das starke Getränk zeigte wohl seine Wirkung.
»Das klingt, als wären Sie versklavt.«
Der Rauch des Feuers und der Met machten ihn schläfrig, und mit der Müdigkeit erwachte die Sehnsucht, sich an die Schultern der Frau anzulehnen. Auf den strengen Zügen ihres Gesichtes wanderten die Schatten des Feuers, und er entdeckte ein feines Muttermal direkt neben ihrem Nasenflügel. Groß war die Versuchung, sie dort zu berühren.
»Vielleicht ist das so«, sagte sie in einem stillen Ton. »Aber man entkommt seinem Schicksal nicht. Seit damals, seit sie aus dem Westen hierher gekommen sind, vertrieben von diesem furchtbaren Jack, ist es unsere Aufgabe, sich um sie zu kümmern. Ansonsten würden sie plündernd über das Land ziehen.«
Ihr Dialekt war vollkommen verschwunden. Sie sprach nun ein angenehmes, fein ausbalanciertes Englisch, als wäre sie jahrelang auf eine Privatschule gegangen. Überhaupt schien jegliche Grobheit, die er am Anfang an ihr bemerkt hatte, verflogen zu sein. Ihre Bewegungen schienen nun anmutig, geradezu grazil. Und hatte er nicht eben den Eindruck gehabt, sie wäre ungeschminkt und ungepflegt gewesen?
Ihre Lippen glänzten nun rot und auf ihren Wangen lag der leichte Zauber von Rouge. Auch ihr Haar kam ihm gekämmt und fein geschnitten vor und zwischen den Strähnen schimmerte das Gold einer feinen Nadel. Und dann ihr Geruch, er musste sich eben geirrt haben, sie roch verführerisch nach wilden Beeren und frisch geschnittenem Gras. »Tun Sie gerne verbotene Sachen?« Sie lächelte ihn verschmitzt an, als wäre sie seine Komplizin. »Wie kommen Sie darauf?« Irrte er sich oder öffneten sich diese Lippen ein wenig in Erwartung eines Kusses? Und hob sich nicht ihr Busen heftiger unter diesem eng geschnittenen Kleid? Sie lachte laut auf und dabei wurden ihre blendend weißen, scharfen Eckzähne klar sichtbar. »Nun, Sie sind ein Räuber. Ich erkenne Räuber sofort und darüber hinaus Ausländer.« »Sie irren sich. Ich meine, ich bin nicht in England geboren, lebe aber schon seit langem in London.« Damit sie den Becher nicht wieder sofort mit diesem süßlichen Getränk auffüllen konnte, beugte er sich nieder und stellte ihn vor sich auf den Fußboden ab. Unter dem Saum ihres Kleides lauerten immer noch die gleichen schmutzigen, unförmigen Füße mit Nägeln so spitz wie Krallen. Ein mächtiges Gepolter, als würden Tische und Stühle umhergeschmissen, verbunden mit lautem Gebrüll und Gezanke wie Tiere, die sich um Futter stritten, drang plötzlich aus dem Nebenraum. Dann ertönte ein lautes Geheul, so als wäre eine Horde wilder Bestien in das Haus eingedrungen. Eric stand langsam auf, starrte auf die Holzwand vor ihm. Jemand schlug mit mächtigen Fäusten gegen die Wand, so dass die Balken zitterten und die Tür neben dem Kamin an ihrer Verankerung zerrte. »Um Gottes Willen, was ist das?« »Oh, das sind nur die Kinder der Knechte.« Sie stand auf und legte mit den Händen ihr Haar hinter den Ohren zurück, als müsste sie sich an eine unangenehme Pflicht erinnern. »Um diese Zeit werden sie immer wach. Wach und hungrig. Eine Plage sind sie, eine wahre Brut. Obwohl, sind nicht alle Kinder so?«
»Kinder?« Eric schüttelte ungläubig den Kopf.
Dieser infernalische Lärm, der innerhalb von Sekunden immer lauter und bedrohlicher wurde und an das Kriegsgeheul barbarischer Stämme erinnerte, sollte von Kindern stammen? Wo war er bloß gelandet? Plötzlich erinnerte er sich an Hartmann, an den Koffer in seinem Wagen und an die Zeit, die schnell voran und gegen ihn war.
»Ich muss jetzt aber wirklich gehen. Da draußen braucht jemand meine Hilfe«, sagte er und streckte ihr die Hand zum Abschied entgegen.
Mit einem Lächeln, das ihn schaudern ließ und das ihre scharfen Zähne offenlegte, erfasste sie seine Hand. Aber nicht wie jemand, der einen verabschiedet, sondern wie jemand, der nicht willens ist, einen fortzulassen. Sie hatte einen festen Händedruck, ungewöhnlich stark für eine junge Frau, und mit ihrem kräftigen Arm zog sie ihn näher an sich heran, als wäre er ein willenloser Junge.
»Sie wollen gehen, ohne mich geküsst zu haben? Wollen Sie unser stolzes Geschlecht beleidigen?«
In ihren Augen funkelte nun eine Bosheit und ein Hunger, wie er sie noch nie bei einem Menschen gesehen hatte. Das Gepolter und Geschrei aus dem Nebenraum, vermengt mit einem entsetzlichen Gejaule, schwoll immer mehr an und plötzlich war da auch wieder der stechende Geruch nach schmutzigem Tierfell.
»Verstehen Sie doch, ich muss nach draußen und ihm helfen«, sagte Eric leise.
Sie schüttelte verneint den Kopf und öffnete ihre Lippen und das scharfe Gebiss eines Tieres trat hervor. Dabei presste sie seine Hand mitleidslos wie einen Schraubstock zusammen und zog ihn noch näher an sich heran.
»Was kümmert dich der Bauernjunge? So oft ist er schon von hier geflohen. So oft hat der Wächter im Turm ihn ausgemacht und die Knechte haben ihn zurückgeholt. Diesmal brachte ein schöner Fremder ihn zu mir und ich werde mich dafür dankbar erweisen.«
Ihre Lippen waren nun zu einem höhnischen Grinsen verzerrt, und in diesem furchtbaren Mund, der nun so nah war und aus dem ein Geruch vom Verfaulten und Moder drang, bewegte sich zwischen den scharfen Zungen kleine schwarze Käfer. Und dann presste sie ihren Mund auf seinen und er schloss vor Entsetzen die Augen. Er spürte, wie die scharfen Zähne seine Haut aufrissen und Blut seinen Mundraum ausfüllte und er hörte das Geschrei und Gepolter der entsetzlichen Kinder im Nebenraum. Und in der Ferne, leise zerbrechlich, das Weinen des Bauernjungens, den er wieder hierher zurückgebracht hatte.
Als er die Augen wieder öffnete, lag er auf dem Boden, seine Lippen und Wangen von ihren Bissen aufgerissen, und sie beugte sich über ihn, wieder ganz das liebliche Mädchen mit sanftem Blick, und doch lief sein Blut an ihrem Kinn herunter und tropfte auf den Boden.
»Komm«, sagte sie mit sanfter Stimme, »ich bring dich zu den Kindern.«
Verzweifelt versuchte er zu widersprechen, doch seine Zunge war nur noch ein unförmiges Stück Fleisch, das kein Laut mehr formen konnte, und beim Versuch, den Mund zu öffnen, durchfuhr ihn beißender Schmerz. Sie griff unter seine Arme, hob ihn hoch und schleppte ihn zu der geöffneten Tür zum Nebenraum. Es war nun sehr still, nur das Gewimmer eines gequälten Wesens war zu hören, jedoch sehr leise und sehr weit entfernt. An der Schwelle zu dem finsteren Raum richtete sie ihn auf. Er konnte sich vor Schmerzen kaum auf den Beinen halten.
»Ich habe sie zur Ordnung gerufen«,
flüsterte sie und leckte dabei mit ihrer Zunge das Blut von seinen Mundwinkeln.
»Sie sind nun still und brav und sie werden sich benehmen, so wie es sich für Kinder am Esstisch geziemt.«
Und dann spürte er ihre kräftige Hand auf dem Rücken und er wurde mit großer Wucht in den Raum hineingestoßen. Er taumelte nach vorn, ruderte mit den Armen, schaffte es nicht, zu Boden zu gehen und stürzte sich an der Holzwand ab. Die Tür hinter ihm schlug zu. Er war alleine mit der Brut. Aus seiner Hosentasche holte er ein Taschentuch heraus und drückte es gegen seinen verletzten Mund. Für einen Augenblick spürte er so etwas wie Erleichterung. Was auch immer in diesem Raum war, sie war hinter der Tür, vor ihr war er sicher. Im Raum herrschte Dämmerung, durch das Fenster ihm gegenüber fiel das letzte Licht des Tages. Hinter dem Glas sah er das Moor und zwischen den von Heidekraut überwucherten Erhebungen stand sein Wagen. Vor dem hohen altmodischen Fenster befand sich ein notdürftig zusammengezimmerter Tisch. Darauf standen hölzerne Schüsseln, Teller und Gabeln, grob und riesig, viel zu groß für Kinderhände. Der Boden war uneben und vorsichtig setzte er einen Fuß vor den nächsten. Die Schmerzen in seinem Gesicht raubten ihm fast Sicht und Verstand. Ihm schwindete. Doch das rettende Fenster war nur wenige Schritte entfernt. Plötzlich stieß er mit seinem Fuß gegen einen hölzernen Kegel, der polternd zu Boden stürzte und mit einem entsetzlichen Lärm über die Holzdiele in eine der dunkleren Ecken rollte. Es dauerte eine Ewigkeit, bis das Spielzeug mit einem dumpfen Laut gegen die Wand schlug. Der Raum musste riesig sein. Ein faustgroßer, schwarzer Käfer huschte über den Boden. Sein Panzer glitzerte im faden Abendlicht, das durch das Fenster ein helles Viereck auf den Boden warf. Im Halbschatten unter dem Tisch bewegte sich etwas, was einer riesigen weißen Made ähnelte. Es schlingelte vorwärts in das Licht hinein. Daneben erschien ein weiteres kopfloses, wurmähnliches Tier, so dick wie der Arm eines Kindes. Und dann sah er die Holzschüssel neben dem Tischbein, gefüllt mit abgenagten Gebeinen, Innereien und zerfletterten Fleischstücken. Durch die Löcher eines zerschmetterten Schädels drängten sich schwarze Käfer. Und dann hörte er ihren Atem, ihre ersten Bewegungen, ihr verhaltenes Grunzen. Und er sah ihre blitzenden Augen in der Dunkelheit. Sie schienen ihn genau zu beobachten. Sie machten sich einen Spaß aus seiner Angst, so wie Kinder sich gerne im Dunkel versteckten, um einen zu erschrecken. Der erste behaarte, muskulöse Arm wurde sichtbar, die ersten unförmigen Köpfe schälten sich aus der Dunkelheit und der erste mächtige Schritt war zu hören. Die Kinder der Riesen kamen aus ihrem Versteck. Unmöglich zu sagen, woher er plötzlich die Kraft schöpfte, unmöglich zu sagen, wie er es schaffte, mit zwei Sätzen auf dem Tisch zu sein und mit einer schweren Schüssel die Fensterscheibe einzuschlagen. Das Erste, was ihm wieder bewusst wurde, war das Schneiden des zersplitterten Glases in seiner Haut. Und das Erste, was er wieder klar sehen konnte, war der verhangene Himmel mit seinen tiefgrauen Wolken, als er rücklings auf dem weichen Moorboden landete. Schnell rappelte er sich auf, obwohl seine Seite schmerzte und obwohl aus seinem Mund Wasser und Blut flossen. Wie ein gejagtes Tier, denn mehr war er nicht, hastete er durch das Moor, seinem Wagen entgegen.
Einmal schaute er zurück und sah im Fenster die hässlichen, unförmigen Gesichter der Kinder mit ihren stoppeligen Haaren, ihren wässrigen Augen, der grauen, papiernen Haut und diesen furchtbaren Mäulern vollgestopft mit riesigen Zähnen. Sie lachten und grinsten. Einer winkte mit seiner Pranke und ein anderer hielt tatsächlich eine Art Ball in die Höhe. Um den Wagen herum standen die Knechte, seltsam müde und mit hängenden Armen. Es waren vielleicht 3 oder 4 und alle blickten nieder auf das hilflose Bündel Mensch, das vor ihnen auf dem Boden lag. Eric hastete ihnen entgegen, eine Blutspur wie ein angeschossenes Stück Wild hinter sich herziehend, und kurz bevor er sie erreichte, griff er einen Stein und schleuderte ihn gegen den Rücken des Nächststehenden. Dabei schaffte er es, aus seinem verstümmelten Mund so etwas wie ein gellendes Stopp zu brüllen. Einer der Knechte drehte sich herum und öffnete verblüfft den Mund. Schon hatte Eric sie erreicht und sie traten verängstigt zur Seite, so als hätte sie weder Mut noch Kraft in ihren unförmigen Körpern. Er nahm noch einen Stein, erhob ihn drohend und schrie so laut, wie er vermochte. Die Knechte traten mit hängenden Armen und gesenktem Kopf zurück, und Eric sah zum ersten Mal, dass sich unter den verschmutzten, ledernen Kleidungen abgemergelte Gestalten verbargen. Er erkannte den einen Knecht mit seiner Handprothese wieder, aber auch anderen fehlten Gliedmaßen. Dem einen ein Unterarm, dem anderen ein Fuß oder ein Bein. Ja, einem fehlten sogar die Augen. Dort waren schmutzige, dreckige Löcher und sein Kopf hing seltsam schräg auf seinem Körper. Mit einem weiteren Steinwurf verscheuchte er sie wie eine Gruppe räudiger Hunde. Zuerst wichen sie auf das Moor aus, dann drehten sie sich um und trotteten zurück zum Hof. Natürlich lag neben der geöffneten Autotür auf dem nassen Moorboden nur noch ein zusammengekümmerter Kadaver. Den Kopf auf die Brust gesenkt, Hände und Arme wie ein Fötus an den Körper gezogen. Seine Haut war vertrocknet und schwarz. Die Haare glichen dünnem Stroh und die Augenhöhlen waren leer. Trotzdem wollte Eric ihm nicht den Kannibalen zum Fraße lassen. Er wickelte die Leiche in der gleichen Wolldecke, mit der er schon vor wenigen Stunden versucht hatte, den Jungen vor der Kälte zu schützen. Mühsam zog er den toten Körper auf die Hinterbank des Wagens. Als er das Auto auf dem Pfad zurücksteuerte, fiel sein Blick noch einmal auf das Gehöft. Dort unten stand die junge Frau alleine vor dem grauen Haus im letzten Sonnenlicht. Die geöffnete Haustür hinter ihr warf einen hellen Schatten auf den Hof. Die Knechte waren nirgendwo zu sehen. Die junge Frau hob den Arm und winkte zum Abschied. Irgendwie sah sie traurig aus. Eric konnte nicht anders, auch er hob seine Hand zu einem wortlosen Gruß. Dann drehte sich die Frau herum und schritt zurück ins Haus. Die Tür schloss sich und das Licht aus dem Inneren des Hauses verschwand. Ein grauer Regen fiel auf dem Bauernhof nieder und der alte, brüchige Wachturm verschwand im Nebel. Er begrub den Jungen am Anfang des Wäldchens. Es dauerte Stunden, bis er mit der Plastikbox, die er als Schaufel nutzte, ein ausreichend großes Grab ausgeschachtet hatte. Über dem toten Leib, der sich immer mehr auflöste, legte er die Decke und schüttete weiche Erde. Er sprach einige Worte, wünschte dem Jungen nun die ewige Ruhe. Bevor das Grab mit Stein verschloss, warf er den schwarzen Koffer mit hinein. Zum Schluss deckte er den kleinen Hügel mit Steinen ab. Erst dann holte er den Verbandskasten aus dem Kofferraum und pflegte, soweit er es vermochte, seine Wunden. Er war zu Tode erschöpft. Einige der Bisswunden waren tief und sahen übel aus. Er hatte eine Chance, wenn er unterwegs einen Arzt finden würde. Wenn er sich beeilte, wenn er nicht einschliefe oder seinen Verletzungen erlag oder schlicht vor Müdigkeit starb, könnte er vor dem Morgengrauen wieder in London sein. Eric setzte sich hinter das Steuer. Der Regen hatte aufgehört, die Wolkendecke war aufgerissen und hinter den Felsformationen des Moores hing ein runder, satter Mond. Ein Vogel erhob sich von einem abgestorbenen Baum und zog lange Kreise durch den Abendhimmel. Einzelne Sterne wurden sichtbar. Eric stellte sich den wartenden, verblüfften Hartmann auf dem leeren Parkplatz vor und musste lächeln. Eine angenehme Leere und Wärme breitete sich in ihm aus.
Er schloss die Augen. Sie hörten Kinder von Uwe W. Abhelbe. Gesprochen von mir, Katrin Exner-Grunwald. Produziert für den Podyssey-Podcast.